getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem Essenden, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Also der Schnee fällt vom Himmel und landet auf dem Boden und er kommt nicht auf die Idee, wieder zurück in den Himmel zu gehen, sondern der fällt wirklich runter und der Schnee macht was. Also heute hat er was gemacht, wunderschön, alles hell, ne? Man ist ja fast meditativ, man guckt raus und sieht das Weiße und den Schnee. Und der Schnee und der Regen macht auch die Erde nass und sorgt auch dafür, dass wir dann eben auch eine Ernte haben. Und genauso ist Gottes Wort auch. Es fällt auf uns hernieder, es kommt zu uns und es richtet etwas aus in uns. Und das kannst du heute auch erwarten, dass das Wort Gottes auch etwas ausrichtet in deinem Leben. Und das kann es, wenn du dein Herz aufmachst und wenn du zuhörst. Und es ist so wunderbar, dass Gottes Wort kraftvoll ist, dass wir die Zusage haben, dass es etwas in unserem Leben bewirkt. Ja. Ich möchte gerne mit euch starten und den Gottesdienst beginnen. Wir können gerne zusammen aufstehen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für diesen Gottesdienst. Und wir wollen den Gottesdienst wirklich unter deinen Namen stellen, Jesus. Und danke, dass dein Wort kraftvoll ist und dass du es heute sendest, um an uns etwas zu bewirken, um uns aufzurichten, zu trösten, zu ermutigen, zurechtzuweisen. Und wir wollen dich ehren, Jesus, mit unseren Liedern, die wir jetzt singen und mit unserem Herzen und auf dich schauen. Danke für deine Gnade und Güte. Amen.
Jesus, am Kreuz hast du den Tod besiegt und du hast triumphiert. Du hast alles auf dich genommen, alle Sünde, alle Schuld, alle Krankheit, alle Flüche und bist am Kreuz gestorben, aber du bist nicht tot geblieben, sondern bist auferstanden und wir haben die Rettung durch dich. Danke, Jesus, für deine Liebe, die du für uns hast. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast für uns.
Danke, Jesus, für deine grenzenlose Liebe, mit der du uns geliebt hast, zu dir gezogen hast. Du hast uns zu deinen Söhnen und Töchtern gemacht. Wir gehören zu dir, zu deiner Familie. Danke für Vergebung aller Schuld, für den freien Zugang, den wir zu dir haben. Danke, dass dein Herz uns zugewandt ist, dass deine Augen auf uns gerichtet sind und dass du uns siehst und verstehst und immer wieder neu aufrichtest und Mut machst. Herr, wie können wir anders als dich zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Amen. Dankeschön, liebe Lobpreiser, Musiker. Es ist schön, zusammen so den Herrn anzubeten, sich fallen zu lassen, die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes zu genießen und einfach zu danken. Wir brauchen es immer wieder neu, dass unsere Seele auftankt bei Gott. Und darum wird es gleich in der Predigt auch gehen. Aber ich möchte jetzt einmal eine Gruppe vorstellen. In der Bibel lesen wir, dass die erste Gemeinde zwei Schwerpunkte hatte. Zum einen haben sie sich in dem Tempel getroffen, Gott gelobt und angebetet. Und dann haben sie sich darüber hinaus auch in den Häusern getroffen. Und haben vier Dinge miteinander getan. Sie haben sich mit der Lehre der Apostel beschäftigt. Sie haben zusammen gebetet. Sie haben das Abendmahl miteinander gefeiert. Und sie hatten Gemeinschaft miteinander. Das war so das Leben der ersten Gemeinde. Und das soll auch unser Leben bestimmen. Und diese zwei Aspekte, die große Versammlung, wo wir zusammenkommen und diesen Sonntag dem Herrn weihen, aussondern und gemeinsam Jesus anbeten, das Wort Gottes hören, das ist so wunderbar und so wichtig. Genauso braucht es aber auch unter der Woche dieses Treffen, wo wir uns austauschen, einander Mut machen, die Predigt von Sonntag nochmal vertiefen und schauen, wie das im Alltag Wirklichkeit werden kann, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Und so ist unser Ziel auch für dieses Jahr, möglichst alle in Kleingruppen, Hauskreise, Dienstgruppen, Gemeinschaften, Gebetszweierschaften zu integrieren. Dass niemand irgendwie so am Rande sich befindet, sondern dass jeder mittendrin und voll dabei ist. Und diese zwei Bereiche, das sind so wie zwei Flügel von einem Vogel. Und wenn du nur einen Flügel hast, dann drehst du in der Runde als Vogel. Aber es braucht diese zwei Flügel. Das große Treffen, den Gottesdienst, den Tempel und das Treffen in der Kleingruppe, den Austausch, den Alltag. Und so möchten wir in der nächsten Zeit auch immer wieder Kleingruppen, Hauskreise, Dienstgruppen der Gemeinde vorstellen und auch segnen und auch neue Gruppen initiieren und wünschen uns zum Ende des Jahres, dass jeder auch wirklich einen Anschluss hat und seinen Platz gefunden hat und da sich einbringen kann. Gestern war ich in zwei Gruppen, in der ukrainischen Gruppe in Ferl und gleich im Anschluss bei Paderborn in einer persischen Gruppe, die wir gerade neu gestartet haben unter Amirs Leitung. Und ich möchte die ukrainische Gruppe heute vorstellen und segnen. Kommt bitte gerade nach vorne. Украинская группа, выйдите наперед, мы хотим сегодня вас благословить. Kommt bitte zu mir nach vorne, dann können euch alle sehen. Genau. Nee, hier vorne, hier oben. Ja, Elia, kannst du mein Mikro ein bisschen leiser machen? Ja, genau. Was für eine tolle Truppe, was für eine Familie Gottes aus der Ukraine, geflüchtet, aber hier bei uns in der Gemeinde ein Zuhause gefunden. Und sie alle wohnen in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften in Ferl und treffen sich auch an verschiedenen Orten. Alexander und Ina, so wie Eltern, haben die Gruppe so in die Mitte genommen und leiten diese Gruppe. Und wir möchten sie segnen. Und unter Gottes Führung, unter Gottes Segen einfach stellen. Ja? Und gestern habe ich mich gefreut, dass der André Jesus als seinen Retter und Herrn angenommen hat in der Gruppe. Alexander, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Genau, André ist der andere, genau. Und bald werden wir eine Taufe haben. Da wird Alexandra sich taufen lassen, wie schön. Und Alexander überlegt noch. Also Gott ist am Wirken in dieser Gruppe und wir möchten Sie ganz, ganz herzlich hier willkommen heißen. Johann, würdest du dich zum Sprecher machen und im Namen der Gemeinde den Segen Gottes auf diese Gruppe legen? Und euch alle möchte ich bitten, auch mit aufzustehen und segnend die Hände auszustrecken und all das Gute, was Gott in euer Herz gibt, für die Ukraine und für die ukrainische Gruppe hier in der Gemeinde auszusprechen. Sprich den Segen Gottes zu. Ja? Halleluja.
Ja, Vater im Himmel, wir danken dir.
Vater im Himmel, wir danken Halleluja. Dir von ganzem Herzen, danke, dass Jesus. Du der allmächtige danke, Gott bist. Und dass deine Wege viel höher Halleluja. Sind als unsere. Halleluja. Und deine Gedanken sind viel höher als unsere. Was wir Menschen denken und verstehen können. Ja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gruppe in Ferl, Herr, dass du da eine Gruppe gestartet hast, eine Hausgemeinde, Vater. Und wir danken, dass dein Reich gebaut wird.
Jesus.
Herr, wie gesagt, dass du Leute einfach in unser Land schickst und dass hier eine Gemeinde entsteht, eine Gruppe entsteht, Vater. Und du, dass dein Reich baust, wo wir manchmal gar nicht verstehen. Aber du hast einen Plan mit jedem Einzelnen, Vater. Und da freue ich mich so sehr, Herr, dass wir mittendrin sind, Vater. Und ich segne diese Gruppe im Namen deines heiligen Namens, Vater. Und wir möchten, dass du noch mehr und mehr dazufügst, Leute, die gehen wie Schafe ohne Hirte, Vater. Dass die in diesem Kreis ein Zuhause finden, dass die hier einfach zur Ruhe kommen und dich als den Retter annehmen können, Vater. Wir segnen sie auch weiterhin, Herr, dass du da auch sprechen deine Salbung über dieses Hauskreis, dass du sie erfüllst mit deinem Geist, mit deiner Leitung, Vater, und dass du sie mit deiner Kraft, dass sie wirklich dein Reich bauen können, da in Ferl, auch wo immer du sie hinführst, Vater. Wir bitten dich, dass du diese Tür noch mehr öffnest und damit Leute noch mehr zum Glauben kommen. In Jesu Namen seid gesegnet. Amen.
Amen. Und lasst uns gerade auch noch für die Ukraine bei dieser Gelegenheit beten. Ja, wir heißen sie hier willkommen, aber sie sind hier und ihr Herz ist in der Ukraine und es schmerzt. Und wir wollen uns eins machen mit dem, was auf ihrem Herzen ist, und wir wollen beten für ein Ende des Krieges, für Gottes Eingreifen, für Bewahrung von Verwandten und Angehörigen, die sie dort haben. Halleluja, Jesus Christus, wir machen uns eins mit den Anliegen unserer lieben Geschwister, wie es in deinem Wort steht. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. So ist es in einem Körper, so ist es in deinem Leib. Und wir leiden mit, wir tragen mit diesen Schmerz, den unsere Geschwister gerade haben für ihr Land, für ihre Heimat, für ihre Familien. Herr, und wir bitten dich, dass du eingreifst und dass Friedensgespräche stattfinden und Versöhnung geschieht zwischen den Völkern, zwischen den Ukrainern und den Russen. Ich bete um Vergebung für die Blutvergießung, für die Schuld, Herr. Ich bete um Gnade, Jesus, Herr. Ich bete um dein Erbarmen, Jesus, auch um Bewahrung, Jesus Christus. Wir können nicht anders als uns zu demütigen vor dir und uns zu beugen und sagen, Jesus, greif du bitte ein. In Jesu Namen. Amen. Amен. Спасибо вам. Мы благословляем вам, вас и в вашем лице всю Украину. И вместе с вами будем молиться. Аллилуйя. Ja, dann möchte ich jetzt zur Predigt kommen. Die Tinka hat mich Anfang der Woche angesprochen und erzählt, was sie gerade mit dem Herrn erlebt, was Gott zu ihr sagt. Und ich habe gedacht, das ist mehr als ein ermutigendes Zeugnis. Lass uns mal zusammen predigen diesen Sonntag. Und das wollen wir mal zusammen auch tun heute. Und ich möchte Sie einfach segnen dafür und auch euch bitten, das Herz weit zu öffnen für das, was Gott jedem Einzelnen und uns als Gemeinde sagen möchte. Vater im Himmel, ich danke dir für die Tinka. Sie liebt dich und ihr ist es wichtig, dass das, was du in ihr tust, bleibende Frucht hat. Und im Gebet auch für die Gemeinde ist da dieser Wunsch, dass du auch in der Gemeinde dasselbe tust, Jesus. Du gießt gerade deine Liebe aus und du zeigst uns, wie sehr du uns liebst und wie sehr du dich nach uns sehnst. Du ziehst uns in deine Gegenwart, Jesus. Und ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich bete für unsere Herzen, dass sie empfänglich und offen sind für dein Reden. Ich bete für Tinka, dass du ihr Worte ins Herz hineingibst und dass sie Worte des Lebens in deinem Namen sprechen darf. Amen. Amen.
Ja. So ruhig, ne? Ich kenne das gar nicht, weil gestern in der Jugend war Katastrophe beim Thema. Ja, die lachen alle schuldbewusst. Genau, also ich möchte mit euch mit einem Video starten. Es ist ein Kindervideo. Man könnte Kritik darüber äußern, dass ich Erwachsenen ein Kindervideo zeige. Aber ich finde es ganz lustig gemacht und ich finde, dass manchmal, wenn man so ein bisschen darüber lacht, das noch besser im Gedächtnis bleibt. Deswegen gucken wir uns mal das kurze Video an.
Maria und Marthe. Das ist Jesus.
Heyo!
Er ist der Sohn Gottes und Retter der Welt. Als Jesus auf der Erde war, heilte er viele Menschen von ihren Krankheiten und tat viele Wunder, wie zum Beispiel auf dem Wasser gehen.
Oh, hey guys.
Jesus reiste mit seinen Jüngern nach Jerusalem und sie kamen in ein Dorf, wo eine Frau mit dem Namen Martha sie in ihr Haus einlud.
Hey, everyone.
Als Jesus dort war, setzte sich Marthas Schwester Maria zu Jesu Füßen und hörte zu, was er lehrte. Aber Martha war abgelenkt, weil sie ein großes Abendessen vorbereitete. Sie kam zu Jesus und sagte,
»Findest du es nicht ungerecht, dass meine Schwester einfach nur hier sitzt, während ich die ganze Arbeit mache? Sag ihr, sie soll mir helfen.«
Aber Jesus sagte zu ihr, »Meine liebe Martha, du gibst dir große Mühe und machst dir um viele Sorgen, aber nur eine Sache ist wirklich wichtig. Maria hat dies verstanden und das kann ihr niemand mehr nehmen.«
Also das ist jetzt fürs Gedächtnis, ne? Die Kurzfassung, genau. Trotzdem ist es ganz gut, mal ins Wort darüber zu schauen. Die Passage ist eigentlich ganz kurz. Das sind, ich glaube, 6 Verse oder so. Wir wollen das mal gemeinsam lesen, weil, Ewald hat mich auch darauf hingewiesen in der Vorbereitung. Im Wort ist natürlich viel mehr Tiefe und man kann viel mehr rausziehen als aus so einem lustigen Clip, ne? Genau, also... Wir lesen Lukas 10, 38 in der Schlachter 2000 Übersetzung. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Maria nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich als klassische Martha hier stehe. Ich habe viele Dienste. Ich liebe es, mein Haus zu öffnen, den Leuten zu dienen. Und ich durfte letztes Jahr eine Erfahrung machen, die mein Leben total bereichert hat. Und zwar hat Jesus mich letztes Jahr immer mehr in die Ruhe in seiner Gegenwart gerufen. Und das ist für mich dann auch das, zu seinen Füßen zu sitzen und einfach zu genießen, was er für mich hat. Ihm in die Augen zu schauen und den Alltag drumherum zu vergessen. Er hat mich immer mehr zum Lebensstil von einer Maria aufgefordert. Ich muss hier aber was klarstellen. Gerade als Martha möchte ich gerne eine Lanze für Martha brechen. Martha zu sein ist nicht schlecht. Jesus kritisiert nicht Martha für das, was sie ist, sondern ihre Herzenshaltung. Die kritisiert er. Ich darf eine Martha sein. Ey, Reich Gottes wird gebaut durch Marthas. Das ist total wichtig. Jesus sagt ja auch, wer einen Fremden willkommen heißt, der heißt mich willkommen. Also es ist total wichtig, gastfreundlich zu sein und zu dienen. Die Liebessprache dienen ist nicht weniger wert als Worte der Ermutigung zu sprechen. Ne? Also ich bin gut, so wie ich bin. So, und hier auch an alle Marthas, ihr seid gut, so wie ihr seid, aber wir müssen echt auf unser Herz aufpassen. Ich weiß, als ich noch selber in der Jugend war, war ich immer die Erste in der Küche und die Letzte in der Küche und Basti hat so gelitten unter mir, weil ich immer wieder die Martha gemacht habe, immer wieder, Basti, findest du es nicht unfair, ich stehe hier als Erste und als Letzte, warum sitzen die anderen chillen nur und wir Malochen hier, es waren immer dieselben in der Küche und vielleicht... Kann das einer von euch nachvollziehen? Vielleicht hat das auch eine Maria mal erlebt. Das muss ja nicht nur auf Marthas zutreffen. Dass sie tut und macht und keiner erkennt es an. Oder er tut und macht. Ganz wichtig. Genau. Also es geht darum, dass Martha murrt, sie schaut auf die anderen und sie macht sich Sorgen. Sie ist gestresst und findet nicht zur Ruhe, obwohl Jesus in ihrem Haus ist. Wie krass das eigentlich ist, ne? Also Jesus kommt und er ist der Friedefürst. Er strahlt eine Ruhe aus und Martha schafft es nicht mal in seiner Gegenwart, zur Ruhe zu kommen. Das ist das, was er kritisiert, nicht, dass sie bedient. Ja, ich will euch ein bisschen in meinen Alltag mit reinnehmen. Genau, also ich stehe morgens auf. Wenn Paul Frühschicht hat, dann bringe ich morgens die Kinder weg, fahre dann direkt durch zur Arbeit. Komme nach der Arbeit, habe so ein Zeitfenster von 2 Stunden, wo man dann vielleicht noch einen Einkauf erledigt oder eben das Essen vorbereitet. Dann ist das Essen auf dem Tisch und bevor ich essen kann, muss ich die Kinder wiederholen. Dann komme ich mit den Kindern nach Hause, die wollen natürlich dies und jenes. Ich kümmere mich um sie, mache den Haushalt nebenbei, räume das Essen wieder auf und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Und am Ende des Abends frage ich mich, wo war Jesus in dem Ganzen? Wir verlieren uns ganz oft im Alltag. Das passiert mir so oft, dass ich dann irgendwann merke, boah, mir fehlt Zeit mit Jesus. Und das Coole ist, was ich letztes Jahr erleben durfte, es war nicht ein Druck oder Zwang oder was auch immer. Es war die Sehnsucht, die mich geholt hat. Es war das Verlangen danach, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es war nicht, oh, ich muss ja noch und ich sollte ja. Und wir haben gestern bei Pauls Familie, ich habe die Kinder abgeholt und dann hat mein Schwiegervater erzählt, ja, es gibt tatsächlich Leute, die lassen ihre Bibel im Urlaub zu Hause. Weil sie haben ja Urlaub. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, krass, also was für ein Verständnis sie dann haben von stille Zeit, das ist ja dann ein Arbeitspunkt. Aber das Coole ist, dass Jesus uns in die Gemeinschaft ruft und die Sehnsucht für uns aufbaut in uns. Je näher wir an ihn kommen, desto größer wird auch die Sehnsucht. Und das durfte ich erleben. Es war kein Zwang, es war kein Punkt auf meiner Tagesordnung, sondern es war, boah, wann sind die Kinder endlich im Bett, damit ich Zeit mit Jesus verbringen kann. Ich liebe meine Kinder, ich habe sie gerne um mich, aber wenn man wirklich Sehnsucht nach Gott hat und man macht dann Lobpreis an und ist gerade voll im Zwiegespräch mit dem Heiligen Geist und dann, Mama, das reißt einen schon raus, ne? Oder eben Papa. Genau, ich habe hier 2 Gläser, vielleicht habt ihr die schon gesehen. Ich hoffe, das funktioniert, ich konnte es leider nicht testen. Also, die großen Bälle, die Tischtennisbälle stehen für die wichtigen Dinge im Alltag. Also beispielsweise Gebet. Ihr könnt jetzt ergänzen, was ihr wollt. Also stellt euch einfach vor, das, was wirklich wichtig ist. Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit der Familie verbringen und so weiter. Wenn ich diese Sachen obendrauf packe auf Dinge wie Geschirr spülen, das fällt nämlich immer wieder an. Fenster putzen mit kleinen Kindern ist auch so ein tägliches Ding. Wenn ich diese Sachen hier drauf tue, ihr seht schon, das passt gar nicht vom Verhältnis, ne? Weil wenn ich anfange mit den wichtigen Punkten, dann rieseln die kleinen Punkte damit rein. Puh, hat geklappt. Ihr seht, da passt viel mehr in das Glas. Und das ist das, was ich erlebt habe. Wir haben letztes Jahr eins der krassesten Jahre unseres Lebens, unserer Ehe erlebt. Es gab eine Zeit, da hatte ich einen Job in der Bäckerei, wo ich teilweise 30 Stunden die Woche, 35 die Stunden die Woche arbeiten musste. Teilweise mehr gearbeitet habe als Paul. Und das war krass, weil wir mussten immer entgegengesetzt arbeiten, weil die Kinder ja noch versorgt werden mussten und so. Es war wirklich eine heftige Zeit, auch für uns als Ehe eine strapaziöse Zeit, aber auch die Kinder hatten echt nicht viel von uns als Eltern. Und in dieser Zeit hat Gott mich zu seinem Thron gerufen, zu seinen Füßen zu sitzen. Und man denkt so, wann willst du das noch machen? Du stehst dann in der Bäckerei, ist ja Arbeitsbeginn um 5, dann stehst du um 4:30 Uhr auf. Und ich kann euch eins sagen, ich bin selber sehr verblüfft, seit ich da nicht mehr arbeite, kriege ich es nicht mehr so gut hin, vor dem Start in den Tag Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich war so am Limit, dass ich die Zeit mit Jesus vorher brauchte, weil ich sonst den Tag nicht hingekriegt hätte. Und sei es, die Bibel-App zu öffnen und einen Bibelleseplan zu machen, das ein bisschen wirken zu lassen. Das waren 5 bis 10 Minuten am Morgen. Ich habe das geschafft vor Arbeitsbeginn, vor 5 Uhr morgens. Das frage ich mich immer noch, wie ich das hingekriegt habe. Aber es war ein Essential. Es war überlebenswichtig für mich. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das nicht hatte, dann fing ich an, immer mehr wie eine Martha zu sein. Also nicht wie eine Martha zu sein, sondern wie die Herzenshaltung von Martha sich immer mehr in mir ausgebreitet hat in dem Gleichnis, in der Geschichte. Also ich habe angefangen, unausgeglichen zu sein. Ich habe angefangen, streitsüchtig zu werden. Ich war einfach angespannt die ganze Zeit. Und wenn ich länger eine Zeit lang nicht mit Jesus verbracht habe, habe ich das echt an meinem Verhalten gemerkt. Wenn ich mit Jesus in den Tag gestartet bin, dann war das auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte 3 Minuten Fußweg. Mit dir schaffe ich alles, mit dir schaffe ich alles. Das war mein Weg zur Arbeit, weil ich vorher die Stärkung genossen habe. Ich habe vorher das feste Brot zu mir genommen und bin dann kräftig zur Arbeit marschiert. Und da war Stress ohne Ende und ich hatte einfach Freude. Ich hatte Spaß, ich hatte Frieden, die Arbeit hat mir solch einen Spaß gemacht. Wenn ich Gott an erste Stelle setze, die wichtigsten Dinge zuerst mache, passen die kleinen Dinge da auch noch rein. Dann fühlt sich der Tag sogar länger an. Ich habe auch gemerkt, dass Gott mir auf einmal Gelingen schenkt für die Dinge, für die ich vorher gebetet habe. Immer wenn Paul am Haus was renoviert und es irgendwie mal nicht so klappt, war immer sofort der erste Gedanke, wir müssen beten. Denn du kannst Pläne schmieden, du kannst irgendwas austüfteln, wenn es nicht klappt, dann was dann? Hinschmeißen und heulen, oder? Und noch cooler ist es direkt, bevor man irgendwas selber versucht, mit Jesus daran zu gehen. Also den Tag zu weihen, die Arbeit zu weihen, ihm alles anzuvertrauen. Ja, und was ich auch feststellen muss, rückblickend ist, egal wie stressig es ist, egal wie stressig der Alltag war, ich habe nie bereut, Zeit mit Gott zu verbringen. Nie. Es gab vielleicht stille Zeit, wo ich dachte so, ja, war ganz nett. Dann gab es Momente, wo ich heulend und zitternd auf dem Sofa saß, wo Gott und also wo der Heilige Geist einfach sehr intensiv gewirkt hat. Aber es geht nicht darum, irgendwas zu werten, weil wenn ich nämlich die Beziehung zu Jesus anfange zu werten, dann müsste ich das auch mit meinem Mann machen. Also ja, heute war ja nicht so ein tolles Date mit dir. Vielleicht machen wir das auch nicht mehr. So kann ich das Maß nicht anlegen. Also Paul lacht. Weil wir hatten schon ewig kein Date mehr, ne? Deswegen lachst du. Genau, also es geht nicht darum, dass wir immer richtig krasse Erlebnisse mit Gott haben, sondern die Beständigkeit ist es, was uns stärkt. Und was auch Vertrauen schafft. Wenn ich mit meinem Mann einfach lebe, gemeinsam mein Leben aufbaue, dann haben wir ein Vertrauen. Es gibt niemanden, dem ich mehr vertraue als ihm. Außer Jesus natürlich. Hat nochmal die Kurve gekriegt. Genau. Maria hatte ein Ölgefäß. Dieses Ölgefäß, ne, wir lesen weiter, sie gießt es zu den Füßen Jesu aus. Das ist gefüllt mit kostbarem, wohlriechenden Öl. Allein, dass sie das hat, ist schon eine Gabe des Herrn. Wir lesen in Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Mit dem Schatten infolge von Wechsel ist gemeint, wenn man jetzt zum Beispiel durch eine Allee fährt und der Schatten der Bäume so aufwirft, dann verändert sich ja das Licht. Sein Licht verändert sich nicht. Genau, aber ich will darauf zu sprechen kommen, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von ihm kommt. Das Gefäß von Maria gehörte ihm. Alles, was uns ist, ist seins. Ich bin seins. Mein Haus ist seins. Meine Kinder sind seins. Alles, was ich habe, ist von ihm gegeben. Anfang dieses Jahres hat Gott mich gefragt, ob ich bereit bin, mein gesamtes Ölgefäß auszugießen. Alles bis auf den letzten Tropfen. Ob ich bereit bin, wirklich alles abzugeben. Und man fragt sich das dann, bin ich wirklich bereit? Das ist eigentlich eine krasse Frage, finde ich. Manche finden es schwer zu beantworten. Aber eigentlich ist es gar nicht schwer zu beantworten. Weil jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm. Wer gibt mir das Recht, dass ich das behalte, was er mir gibt? Ich habe es ja von ihm. Er hat es mir gegeben. Und dann fragt man sich, ja, was habe ich eigentlich zu verlieren? Also ich bin ein Typ, wenn ich gefragt werde, Tinker, kannst du moderieren oder so, dann frage ich mich immer, was spricht dagegen? Eigentlich nichts, ja, mache ich. Und genauso auch diese Frage, was habe ich zu verlieren? Was spricht dagegen, mein Ölgefäß zu geben? Das Ganze? In Matthäus 16, 25 lesen wir, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also wenn ich das lese, habe ich nichts zu verlieren, sondern zu gewinnen. Was nützt dieses wohlriechende Öl mit Deckel drauf im Schrank, wo es keiner sieht, wo es keiner riecht, wo es nicht genutzt wird, dazu, wozu es eigentlich gemacht ist? Wenn ich nicht schaffe, mein Olivenöl aufzubrauchen, wird es ranzig. Und so stelle ich mir das bei dem Öl auch vor. Wenn das in dem Tongefäß zu lange steht, dann wird es ranzig und dann kann ich es nicht mehr dazu gebrauchen, wofür es eigentlich gemacht ist, sondern damit kann ich dann höchstens den Tisch ölen. So. Das heißt, es verliert sogar an Wert. Es gibt Zeiten, ja, wo es sich anfühlt, als wäre dieses Ölgefäß leer. Was kann ich dann tun? Also, was mache ich mit einem leeren Ölgefäß? Da muss ja was rein. Und Jesus ist der Einzige, der das wieder auffüllen kann. Ich kann selber versuchen, Oliven zu pressen oder was auch immer. Ich weiß noch nicht mal, wie das hergestellt wird, das Öl. Aber Jesus weiß, wie das Öl frisch und neu wieder in mein Gefäß hineingefüllt wird. Und es ist keine große Mühe von mir, es ist eine Gabe von ihm. Es gibt Zeiten, wo ja, sich das Ölgefäß leer anfühlt und wir bitten ihn, es zu füllen und es wird trotzdem nicht voll für unser Gefühl. Und auch das können Zeiten sein, die rückblickend wie ein Geschenk sind. Es gibt Leute, die laufen durch ein tiefes Tal und am Ende dieses Tals merken sie rückblickend, wie sehr sie eigentlich gereift sind. Wie tief eigentlich plötzlich ihre Wurzeln geworden sind im Glauben. Wenn alles immer nur toll ist, ist es leicht zu glauben. Aber wenn du durch dieses Tal durch bist, wie viel mehr ist dieser Glaube verankert? In Psalm 84 lesen wir, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quelle. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Also wenn ich gefestigt im Geist durch ein Tal gehe, dann kann ich daraus eine lautere Quelle machen. Ich möchte gerne hier auch ansprechen, was mir schon öfter passiert ist. Also ich spreche auch ermahnend zu mir selber. Beurteilt Leute nicht, die gerade in einem Tal sind. Denn das, was wir äußerlich sehen, ist nicht das, was in ihnen drin passiert. Und am Ende sind sie erstarkt und ich bin immer noch am selben Punkt. Und jetzt noch zu den Leuten, die sich gerade in einem Tal befinden. Verurteile dich selbst nicht dafür. Wenn wir durch ein Tal gehen und den Herrn darin preisen, wird das ein Lebensquell. Das wird eine Zeit, die uns mehr stärkt als immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben ja eben gelesen, alles vollkommen Gute kommt von oben herab. Und Hiob hat mal gesagt, also bei Hiob ist ja ziemlich viel passiert, ziemlich viele Katastrophen. Und als es echt krass um ihn stand, hat dann seine Frau gesagt, schwör doch jetzt endlich Gott ab. Und er hat dann gesagt, ich nehme das Gute, also will ich auch das Schlechte nehmen. Und ich will euch ermutigen, aus dem Schlechten heraus etwas Gutes zu sehen und dem Herrn schon zu danken, obwohl ihr nicht das Gefühl habt, es ist gerade voll das Gefäß. Ja, und auch ein Glaubenshoch ist ein Geschenk von oben herab. Es ist kein Verdienst deiner selbst. Ich merke immer mehr, dass Gott mir immer mehr zeigt, ey, bleib demütig, bild dir nichts darauf ein, dass es dir gerade glaubenstechnisch gut geht. Und da ist echt eine Gefahr drin. Also wir sind so schnell da drin. Ja, ich mache ja auch regelmäßig stille Zeit. Ja klar, dass es mir geistlich gut geht. Aber dass Gott mir begegnet, ist pure Gnade. Das habe ich nicht selber erarbeitet. Das ist nicht mein Wirken. Jetzt suche ich gerade eine Bibelstelle. Paul weiß wahrscheinlich, welche ich meine, denn das Wollen und... Ach, nee. Jetzt hast du gespoilert. Denn das Wollen und das Wirken... Danke. Ich habe es in der Auflistung vergessen, merke ich gerade. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Wirken vollbringt. Nee, das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht unser Tun und Machen, sondern es ist der Heilige Geist, der uns dazu befähigt, mit ihm in Verbindung zu gehen. Der Heilige Geist, der uns ruft, der die Sehnsucht in mir geweckt hat letztes Jahr. Das war nicht ich. Wir haben letzte Woche von Alisha aus Kasachstan die Predigt gehört. Die, die da waren, erinnern sich. Er hat davon gesprochen, dass König David Mephibosheth, der eigentlich zum Tode verurteilt war, an den Tisch gebeten hat und ihm einen Platz an seinem Königstisch geboten hat. Das war eine pure Gnade, das war ein pures Gnadengeschenk, genauso wie Gott uns einen Platz an seinem Tisch gibt. Das ist ein Geschenk. Nur haben wir auch einen Teil dazu beizutragen, diesen Platz zu besetzen. Wäre Mephibosheth nicht bereit gewesen, David einen Vertrauensvorschuss zu geben? Und wäre er nicht bereit gewesen, seine 7 Sachen zu packen und loszugehen? Dann wäre sein Platz leer geblieben. Ja. Genau, und so sollten wir auch gehorsam sein, wenn der Heilige Geist ruft. Gehorsam ist so ein negativ besetztes Wort, finde ich. Viele aus konservativen Gemeinden kommende, die schrecken direkt zusammen, wenn sie das Wort Gehorsam hören. Ich sehe darin voll den Segen, weil wenn mein Kind gehorsam ist, dann haben wir echt viel weniger Streit, muss ich sagen. Wenn mein Kind gehorsam ist, dann ist es auch geschützter. Wenn ich auf die Straße gehe und mein Kind gehorsam ist, dann wird es einfach nicht überfahren, ganz einfach. Wenn es ungehorsam ist und losrennt, dann ist da auch eine Gefahr drin. Für mich ist Gehorsamkeit ein positiv besetztes Wort. Und es hat zur Folge, dass der Geist immer mehr Raum in uns gewinnt. Ich möchte noch einen Punkt an Maria ansprechen. Und zwar denkt man ja in dem Gleichnis, wo Maria hat es voll verstanden. Hat sie auch, das sagt ja auch Jesus. Trotzdem ist da eine Gefahr im Lebensstil von Maria. Wenn wir nur wie Maria sind, jetzt können wir die Bibelstelle von 1. Timotheus lesen. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Ich habe den Vers gelesen, das war wie, nie drüber nachgedacht. Das ist wirklich krass, weil Reich Gottes fängt ja bei uns zu Hause an. Es ist kein, wenn ich anfange, die Nachbarskinder besser zu behandeln als meine eigenen, dann läuft da was nicht richtig. Wenn ich für den Nachbars-Single mehr Essen bereitstelle als für meinen Mann, dann läuft da was nicht richtig. Das ist sogar ziemlich krepelig. Also es ist wichtig, eine Balance zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu halten. Zwischen einer geschäftigen Martha und einer zu den Füßen sitzenden Maria. Mir gelingt die Balance auch nicht immer. Ich Ich weiß nicht, vielleicht würden manche mein Haus als dreckig bezeichnen. Ein dreckiges Haus ist von glücklichen Kindern gefüllt, habe ich mal gelesen. Ich mag den Spruch sehr, weil das trifft auf uns zu. genau, also ich schaffe es nicht immer, mein Haus tiptop picobello sauber zu haben. Ich schaffe es auch nicht immer, mit Jesus Zeit zu verbringen. Ich will hier nicht hochgeistlich trabend reden und auf euch zeigen, ich will auch auf mich zeigen. Eigentlich will ich auf gar keinen zeigen, ich will eigentlich auf ihn zeigen. genau, aber je näher ich zu den Füßen Jesu sitze, desto lauter ist sein Ruf, nach mir zu hören. Sein Ruf ist immer gleich laut. Wir haben ja eben gelesen, wie die Schatten in der Welt, ne? Also dass er gleich bleibt. Er bleibt das Licht, egal was die äußeren Umstände sind. Sein Rufen ist immer gleich laut. Danke. Genau, also bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Bei ihm ist keine Veränderung. Das heißt, unabhängig davon, wie ich mich benehme, sein Rufen nach mir ist gleich laut. Die Frage ist, wie laut höre ich ihn? Wie nah begebe ich mich in seine Nähe? Ja. Ich will uns alle dazu auffordern, diese Frage sich selber einmal zu stellen. Bin ich bereit, mein ganzes Ölgefäß dem Herrn zu geben? Denn das ist das, was gut für mich ist. Denn nur dann kommt frisches Öl wieder rein. Und es wird immer Leben da sein. Wenn ich es für mich behalte, dann wird es ranzig. Es ist nicht dafür da oder es tut nicht das, wozu es entwickelt wurde, wozu es gedacht ist. Genau. Und ich will nicht nur dieses Ölgefäß halten, ich will es für ihn aufbewahren und ich will es komplett über ihn ergießen. Ich will euch dazu einladen, euch die Frage zu stellen und Gott einen Vertrauensvorschuss zu geben, so wie Mephibosheth König David einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, sich einfach an seinen Tisch zu begeben und ganz nah an ihm dran zu sein.
Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Tinka, danke, dass du uns ermutigst, uns ganz Jesus hinzugeben, unsere Prioritäten zu überdenken, neu zu setzen. Ich bitte das Lobpreisteam vorzukommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu tun, auch mit dem nächsten Lied, Ich lieb dich, Herr, und da auch, ja, wirklich uns Jesus nochmal bewusst hinzugeben. Bitte auch einige der Hausgruppenleiter oder aus der Gemeindeleitung mit nach vorn zu kommen und euch hier so an die Seiten zu stellen. Und wer das gerne nochmal im Gebet auch mit jemandem persönlich festmachen möchte, der kann vorkommen und für sich beten lassen. Ja, lass uns zusammen beten. Danke, Jesus, dass du uns um unser Herz wirbst, dass du uns rufst heute Morgen. Du bist nicht der, der mit erhobenem Zeigefinger dann sagt, oh, du hast ja nicht genug gebetet oder nicht genug die Bibel gelesen. Nein, du bist der, der da steht und der sagt, mein Kind, verbring mehr Zeit mit mir, setz deine Prioritäten richtig, denn das ist gut für dich. Du bist der, der um unser Herz wirbt, der uns immer wieder neu zeigt, wie wohltuend und wie wichtig es für uns ist, bei dir zu sein. Und Jesus, wir wollen jetzt auch, ja, uns neu entscheiden, dich an unsere erste Stelle zu stellen, uns dir hinzugeben, Jesus, und zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Bete durch deinen Heiligen Geist, dass du um jedes Herz wirbst. Und Jesus, wir wollen dir ja unser Leben neu geben. Und wenn du auch an der Stelle bist und merkst, die Predigt hat so zu dir gesprochen, Jesus einfach wieder neu dein ganzes Leben zu geben, wie dieses Ölgefäß, was man ausgießt über ihn, dann bete doch gerne mit mir zusammen. Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, alles, was zu mir gehört, möchte es dir geben. Mach du was Gutes draus, Jesus. Alles, was ich habe, kommt von dir. Vielen Dank für dein Leben, für alles, was du mir geschenkt hast. Und ich möchte es dir geben, dir zur Verfügung stellen. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe, Jesus.
Ja, sag einfach Gott, ich möchte einfach das wollen, was du willst. So, ja, lauf dann nicht weg und sag, ach, ich bin so schlecht, ich kann noch nicht mal alles hingeben. Und entfernt sich dann noch weiter, sondern sag, ja, Gott, ich weiß, dass das richtig ist. Und hilf mir, dass ich auch das will, was du willst. Ja, er ist es, der das tut in dir. Ja, wir können von uns heraus das nicht produzieren, irgendwie mehr Leidenschaft zu haben. Das tut Gott in uns. Ja, und wenn du einfach sagst, Gott, das ist richtig, ich weiß das und bitte hilf mir, dass ich alles hingeben möchte, er wird das auch tun in dir. Ja, damit möchte ich euch nochmal ermutigen. So, ja, weil es geht einem oft so, dass man sagt, ich kann jetzt gerade nicht irgendwie alles loslassen. Aber Gott ist gnädig und Gott sieht dich und ja, wende dich einfach zu ihm hin, ja? Okay.
Amen. Danke für diesen ermutigenden Bibelvers. Hey, wenn du merkst, du möchtest so viel mehr Jesus dienen, du möchtest ihm so viel mehr lieben, du möchtest ihm so viel mehr hingeben, dass du das willst. Das hat Gott geschenkt. Und wenn er A sagt, sagt er auch B. Ja, wie war der Bibelvers, dem er das Wollen geschenkt hat, dem wird er auch das Vollbringen schenken. Amen. Ihr dürft euch setzen. Genau. Es ist gut, in Gottes Gegenwart zu sein, oder? Ich habe wirklich so das Gefühl, Gott, der wirbt so um unser Herz. Ne? Das ist wie so ein, ja, wie ein Bräutigam, ne? Der um die Hand anhält und sagt, ah, guck mal, wie ich dir Gutes tue und wie ich gut für dich bin und für dich sorge und der um uns wirbt. Ne? Und wir sind ja auch seine Braut, die Ja sagen und auch, ja. Ja.
Willst du mit mir gehen? In 2 Wochen haben wir eine Taufe hier und in der Taufe geht es auch um diese Frage. Jesus fragt dich, willst du mit mir gehen? Das ganze Leben und in alle Ewigkeit. Und Taufe bedeutet, einen Bund mit Gott zu schließen. Er sagt Ja zu dir und in der Taufe sagst du Ja zu ihm und wirst auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft, eins gemacht mit Christus in seinem Tod, lässt die Vergangenheit hinter dir und in seine Auferstehung und beginnst ein neues Leben mit Christus. Das ist ganz kurz die Essenz der Taufe. Und einige sind schon angemeldet und in Glaubensgrundkursen und Taufvorbereitungsgesprächen. Sollte noch jemand da sein, der dieses Verben Gottes spürt und sagt, ich will Ja sagen zu Jesus, weil er längst Ja zu mir gesagt hat, dann ist es noch nicht zu spät. Kannst dich nach dem Gottesdienst gerne bei mir melden. Und dann schauen wir, dass wir uns nochmal treffen, auch unter der Woche. Nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst treffen wir uns mit all denen, die dann zur Taufe angemeldet sind und werden nochmal zusammen Einzelheiten durchsprechen und miteinander beten. Und in 2 Wochen, am 5. Februar, ist dann die Taufe. Da können wir uns drauf freuen. Amen? Genau.
Passend zum Thema Martha und Maria, wir haben für unseren geliebten Martha-Dienst neue Listen raus. Es geht um den Putzdienst. Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass jedes Mitglied und auch alle anderen, die sich gerne mit daran beteiligen wollen, einmal im Jahr dran sind, hier den Gemeindesaal zu reinigen und dann auch noch einmal dran sind, das Café unten zu reinigen, weil wir sagen, das ist unser Wohnzimmer, das ist unser Zuhause und in der Familie beteiligt sich auch jeder und hier ist das auch so. Ich habe die schon per E-Mail verschickt. Hinten liegen an diesem Tisch liegen die Listen auch aus. Schaut doch da gerade, wann ihr dran seid. Schreibt euch das Datum auf oder macht euch ein Foto davon.
Da steht auch die Nummer von der Irina drauf, die zuständig ist. Und alle weiteren Fragen sind dann auch eben mit ihr zu klären oder wenn man da was tauschen möchte. Und ihr kennt das, es gibt dann so Listen, was zu tun ist, die im WC-Bereich hier hängen und unten auch im WC-Bereich. Und da werden auch nochmal die Listen aushängen, wo man die Namen dann auch nachschauen kann. Ja, ich möchte gerne noch begrüßen auch Personen, die zum ersten Mal im Gottesdienst sind. Wir wollen euch ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben ein kleines Begrüßungsgeschenk. Vielleicht na, einmal die Hände hoch, dann ja, hier vorne einmal, genau, herzlich willkommen. Schön, da ist auch noch jemand, herzlich willkommen, genau. Und gleich die Ordner einmal und geben euch unser Willkommen. So, dieser Woche am Dienstag das Gemeindegebet um 9 Uhr hier vor Ort. Heute gibt es etwas Besonderes im Gemeindecafé. Ihr seid alle eingeladen, eben runterzukommen und Kaffee und Tee zu trinken. Und die Jugend hat Hot Dogs für uns gemacht und bieten auch schöne Getränke an, die es da sonst nicht so gibt, so Cola und sowas. Und ja, sie machen das, weil ihnen wichtig ist, die Gemeinschaft hier zu fördern und uns was Gutes zu tun. Aber sie möchten damit auch gerne ihre Jugendkasse etwas auffüllen. Also das Geld da ist auch das, was da rausgegeben wird, auch gegen einen kleinen Obolus zu kaufen. So, wunderbar. Dann möchte ich gerne den Gottesdienst beenden. Lass uns doch zusammen das Vaterunser beten. Ich finde, das passt gut heute. Stehen wir zusammen dazu auf. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denkt dran, die Kinder direkt nach dem Gottesdienst abzuholen. Gesegnete Woche.